Thomas.
Servus, Thomas.
Und sehr, liebe zuhörende Person, bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, heute ein bisschen von einer Euphorie getragen, denn wir sind Vize-Weltmeister. Das ist ja auch was, muss man sagen. Also es gibt eine niederträchtige Gruppe von Menschen, die seit 1945 zwar sagt, wir sind Vize-Weltmeister, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen und den Erfolg, diesen fantastischen Erfolg, möchte ich sogar sagen, unserer Jungs schmälern. Nein, wir sind Vize-Weltmeister im Fußball und ich freue mich. Und ich glaube sogar, der Thomas freut sich jetzt und sagt, ja, auch mein Herz schlägt, es pumpert richtig rot, weiß, rot und überhaupt.
Ja, ja, also ich fühle, so ähnlich wie ein Adrenalin-Flash, fühle ich wie Sportpatriotismus meinen Körper flutet. Ein ungewohntes, aber durchaus angenehmes Gefühl. Und man muss sagen, auch, also natürlich Weltmeister wäre natürlich noch cooler, aber Vize-Weltmeister ist schon Art. Das ist ja nicht wie beim Kinderskikurs, wo dann alle zweite Sieger sind, die nicht gewonnen haben, sondern das musst auch einmal hinkriegen. Also, großen Respekt und nachdem ich doch statt, also das Sport mir persönliches Engagement, ich habe sehr viele Freunde, die sehr fußballbegeistert sind und denen gratuliere ich natürlich auch, weil die können sich jetzt auf ein Jahrzehnt voller Weltkicker aus Österreich freuen.
Du hast eine Analyse dafür, wie konnte es jetzt eigentlich dazu kommen, dass unsere Jugend so irgendwie ganz anders ist als all die Erwachsenen?
Ich vermute, dass nachdem seit 30 oder 40 Jahren die Rede davon ist, dass die tägliche Turnstunde in der Schule eingeführt wird. Ich vermute, die ist geheim eingeführt worden und wir haben es alle nicht mitgekriegt. Und deswegen steht es körperlich um die heutige Jugend sehr viel besser, als man glauben möchte, wenn man diese ganzen defätistischen Zeitungs- und Online-Meldungen liest. Alle sind dick und B-Diabetes und handysüchtig. Offenbar ist es so. Nicht und das ist doch gut.
Ja, das ist gut. Alles andere, was Sie vielleicht nicht mitbekommen haben, das haben der Thomas und ich natürlich in diesem Nachrichtenpodcast jetzt für Sie aufbereitet. Deswegen geht's auch gleich rein in die Themen. Wenn wir schon dabei sind, junge Leute zu loben, müssen wir natürlich in dieser Woche nach Salzburg blicken. Dort gibt es einen neuen Landesrat und zwar den 24-jährigen Maximilian Aigner, also designierter Landesrat, sagen wir derzeit noch, denn die Salzburger Landesverfassung kennt ja eine sehr, sehr schöne Regel und zwar ein obligatorisches Hearing im Landtag. Aber bei dem, was der junge Mann bis jetzt geleistet hat und bei den Vorschusslorbeeren, die ihm entgegengebracht worden sind, glaube ich, das wird er durchmarschieren. Ich habe mir seinen Lebenslauf angeschaut, beziehungsweise bei den Kolleginnen der Salzburger Nachrichten angeschaut. Von 2019 bis 2023 war er Bezirksleiter der Landjugend im Lungau, dann 2 Jahre lang Leiter der Landjugend Salzburg. Dann habe ich gedacht, dann wird der Lebenslauf noch weitergehen. Nein, das war es dann weitgehend. Der junge Mann ist im Zivilberuf, den er jetzt natürlich zurücklegen wird müssen, Religions- und Geschichtelehrer. Also ja, lass mal ihn einmal, würde ich sagen. Gesudert kann ich hinterher noch werden.
Du hast im Curriculum, glaube ich, die wesentliche Tatsache übersehen, dass er 2024 den Spontanredewettbewerb der Landjugend gewonnen hat. Und ich glaube, damit sind die Würfel gefallen in Richtung Professionalisierung dieser Fähigkeit.
Ja, der Kärntner Landeshauptmann, Stellvertreter Martin Gruber hat das auch vor einigen Jahren gewonnen. Also das ist jetzt schon wirklich so Goldstandard unter, sagen wir jetzt einmal, kommunikationsbegeisterten jungen Konservativen.
Ja, und Geschichte und Religion ist natürlich auch eine interessante Fächerkombination. Ja.
Man hat die Vermutung, das eine oder das andere hat er nicht richtig gelernt, gell?
Ja, wobei, man weiß ja oft nicht, wie so Studien ausgehen. Also ich meine, wenn du nur Lehramt studierst, ist es natürlich nicht ganz so tiefgehend. Aber
Thomas, das war ein Foul. Wir sagen bitte nicht nur Lehramt, wir loben alle Lehrerinnen und
Lehrer. Nein, ich meinte nur im Gegensatz zu einem Theologiestudium zum Beispiel. Ach so, ja. Dringst du jetzt nicht so tief in die Materie ein, ich würde es jetzt nicht schlecht reden. Aber ich kenne, interessanterweise habe ich im Laufe meines Lebens 3 Menschen kennengelernt. Zwei Männer einer Frau, die ursprünglich wirklich aus einem gewissen religiösen Interesse Theologie studiert haben und das Studium dann, ich glaube, einer hat es noch abgeschlossen, aber als überzeugte zumindest Agnostiker wieder verlassen haben, obwohl die Theologie eigentlich bei uns eh von der katholischen Kirche unterrichtet wird oder vielleicht gerade deswegen?
Ja, das wird natürlich eine eigene Feldforschung bedeuten. Ich glaube allerdings, beim Herrn Aigner müssen wir uns da jetzt keine Sorgen lassen, machen, dass das auch irgendwie der Kirche, die abkehren würde, nur weil er in die Parteipolitik eintritt. Also da glaube ich jetzt ganz und gar nicht. Vielleicht kann er in der ÖVP ja vielleicht noch auch ein bisschen Geschichtsbewusstsein verankern. Ich meine, das Dolphbuchsbild hat man im Parlament schon abgehängt.
Eben. Genau. Tiny little baby steps, aber immerhin in die richtige Richtung.
Ja, und wenn er schon dabei ist, der Bundes-ÖVP andere Ads zu geben, kommunikativ könnte er dort natürlich auch ein bisschen was weiterbringen. Sie haben es vermutlich mitbekommen, Bundeskanzler Christian Stocker war gut einen Monat lang so ein bisschen im Homeoffice außer Betrieb darf man nicht sagen, aber zumindest geschwächt nach einer Rückenoperation, die war nicht nix, muss man auch dazu sagen. Und deswegen gönnen wir jedem Menschen seinen Krankenstand. Der war nur einfach wirklich so unglaublich schlecht kommuniziert, da muss man sagen, war vielleicht sogar noch Harald Maras, ja, Machtwort und jetzt reduzieren wir irgendwie die Erhöhung in der Wirtschaftskammer vom Kollektivvertrag. Dagegen war das ja sogar noch gut kommuniziert, so wie man immer wieder Bö gesagt hat, ja, aber bald kommt der Kanzler, aber bald. Jetzt ist er dann wieder irgendwann mal da. Also vielleicht der Herr Aigner, ich glaube, dass er große Chancen hat, aber es warten halt auch große Aufgaben auf ihn.
Ja, aber was, das zweifellos, also ich nehme an, also noch wäre das Rennen offen, aber vielleicht der allerjüngste Bundeskanzler jemals wird, aber schauen wir mal. Und was die Kommunikation des Stockerschen Krankenstandes angeht, das fand ich auch sehr erstaunlich, weil so legt man es eigentlich nur an, wenn man wirklich Gerüchte schüren möchte, was wahrscheinlich nicht die Absicht war. Und es ist ja verschärfend dazugekommen, dass Sebastian Kurz parallel zu diesem Krankenstand eine Interview-Lawine über den deutschen Journalismus, deutschsprachigen Journalismus losgelassen hat, am Ende jedes Interviews beteuert hat, er zieht ihn nicht zurück in die Politik, er gestaltet es als Unternehmer, und da schlagen natürlich bei vielen Menschen die Alarmglocken. Also, und diese beiden Umstände, dass der eine einfach nicht da ist und man länger gar nicht genau weiß, warum, und der andere immer und immer wieder beteuert, dass er nicht zurück in die Politik will. Das hat natürlich zu einer Verschärfung der Gerüchtelage beigetragen.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, wenn sich Menschen mit den Interviews, die Sebastian Kurz gegeben hat, beschäftigt haben, und ich glaube, du hast das Interview von Paul Ronsheimer, ich stelle es auch gerne in die Shownotes, zumindest auch die letzten 10 Minuten gehört, die ich dir empfohlen habe. Also da hat Sebastian Kurz bei Leuten, die zuvor vielleicht noch meinten, ja, der wäre schon gut, wenn wir ihn wieder reinholen könnten, bei einigen, glaube ich, wieder an Standing verloren, weil er wirklich mit so einer Blauäugigkeit den Abbau von demokratischen Institutionen, sagen wir mal, wegmoderieren wollte, die dann auch den Herrn Ronsheimer, der ja eine Biografie, die nicht so von kritischen Tönen getragen war, über Sebastian Kurz geschrieben hat, der dann auch den Herrn Ronsheimer grantig hat werden lassen. Also der hat ihm wirklich massiv, zum Teil sogar wirklich eingefahren im Widerspruch. Und das war nicht zu erwarten zu Beginn dieses Podcasts. Also da, glaube ich, hat Sebastian Kurz seiner vielleicht möglicherweise irgendwie einmal erstarkenden Politikkarriere nicht unbedingt an Dienst erwiesen.
Ja, aber es wirft zumindest ein Licht. Also ich würde den Konsum dieses Podcasts ebenfalls empfehlen, weil, also beim Ronsheimer ist es dann doch so, der ist ja auch in der Ukraine sehr engagiert, und Kurz hat ja strukturell, finanziell und offenbar auch weltanschaulich, soweit das bei ihm so benennbar ist, tatsächlich bei der MAGA- und Trump-Fraktion hundertprozentig angedockt und antwortet eigentlich auch wie ein amerikanischer Republikaner. Und das ist jetzt speziell im Umgang mit Wladimir Putin und der Ukraine etwas, was dem Herrn Ronsheimer, der eine Weltanschauung hat, einfach nicht gefallen hat. Und ja, mit welcher Beiläufigkeit all diese Dinge wegmoderiert werden, hat für mich die Frage aufgeworfen, also stört sich der deppert, oder ist das eine wirklich genuine Mischung aus Schleue und echter Blödheit oder zumindest der Fähigkeit, Dinge, deren Stern einfach nicht wahrzunehmen? jedenfalls wirkt der Kurz dabei, als würde er sich sehr wohlfühlen und das alles für sich selbst stimmig finden. Und das musst du mal, wenn du so Sachen sagst wie, ja, Donald Trump hat sich ein sehr interessantes Kabinett zusammengestellt und das positiv meinst. Das muss nochmal gelingen. Das kennen nicht alle und insofern bleibt Sebastian Kurz wahrscheinlich eine Ausnahmebegabung. Vielleicht sogar eine Inselbegabung.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Kommen wir zu einem Thema, das der Herr Aigner vielleicht nicht mehr kennt. Sebastian Kurz, ja, der wird es noch kennen. Es geht um die Schneewette der Firma Hartlauer. Die Älteren werden sich erinnern, was es damit auf sich hatte. Kurz erzählt. Wenn es am 24.12. in der jeweiligen Landeshauptstadt geschneit hat und man in den Wochen davor in einem Hartlauer Geschäft eingekauft hat, dann hatte man Chance, dass man den Wert seines Einkaufs in bar wieder zurückerhält. Das war über 2 Jahrzehnte lang so ein bisschen der Marketing-Gag von der Firma Hartlauer. Und Robert Hartlauer, der neue Eigentümer der Firma, hat jetzt gesagt, nein, das gibt's nicht mehr, denn er hat auch den Klimawandel nicht mehr wegleugnen können, wollte er vermutlich auch nie, muss man dazu sagen, und hat gesagt, es schneit ja eigentlich nie mehr. Es gibt da irgendwie so ein komisches, verwässertes Dings, das manches Mal vielleicht am 24.12. runterfällt und bevor man dann einen Notar fragen muss, ob das jetzt ein Schnee war oder wirklich kein Schnee war, ob das Regen war oder irgendwas anderes war, hört er einfach auf damit. Und damit stirbt natürlich schon ein bisschen ein Teil Kindheit, meiner Kindheit, vielleicht einer Jugend auch. Aber umgekehrt muss man ja sagen, wenn sogar der Hartlauer das nicht mehr machen kann, dann ist es schon wirklich so die Message, glaube ich, die kommt bei allen Leuten an. Also verhungernde Eisbären, schmelzende Polkappen, das geht alles noch irgendwie durch. Aber der Hartlauer macht die Schneewette nicht mehr. Ich glaube, jetzt hat der Letzte verstanden, dass wir eine Klimakatastrophe haben.
Ja, wenn nicht Franz Hörl noch eine Möglichkeit findet, es auch bei Plusgraden schneien zu lassen, damit die österreichische Liftwirtschaft nicht leidet, dann wird es wahrscheinlich ein Dauerzustand werden. Ja? Und das ist natürlich bitter, aber betriebswirtschaftlich aus der Sicht der Firma Hartlauer natürlich verständlich, weil wenn die das jetzt ändern auf, wenn am 24. Dezember ein Scheißwetter ist, dass der Hund sich weigert, vor die Tür zu gehen, dann kriegen sie einen Einkauf zurück, weil das würde wahrscheinlich die Firma ruinieren, weil da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch.
Ja, alles schlüssig. Ich möchte nur einen Satz nachlegen, Gerechtigkeit für Franz Hörl. Wir haben letzte Woche in der Kleinen Zeitung eine Debatte darüber geführt, also auf unserer Plattform www.kleinezeitung.at, ob das Skifahren zu teuer geworden ist oder nicht. Und der mir dann doch zu dem Satz hinreißen lassen, dass mir der verbohrteste Liftkaiser noch immer lieber ist, als irgendein Prinz aus Abu Dhabi, der einfach Terroristen, Klimawandelleugner finanziert, der Frauenrechte mit den Füßen tritt. Also alles Dinge, die Franz Hörl so nie machen würde und auch kein anderer Liftbetreiber.
Ich darf die Indoor-Ski, was wird das, EM, WM, ist doch geplant irgendwann für die nächsten Jahre in, ich weiß nicht mehr welchem Golfstaat.
Ja, aber das ist ein Babyhang, also welcher ernstzunehmende Skifahrer oder welche ernstzunehmende Skifahrerin dort glaubt, irgendwie den Kantenschwung einzusetzen zu können, beziehungsweise dass man das so hinpräpariert, dass das eine harte Piste ist, die funktionieren würde. Also da habe ich noch ganz, ganz viele Fragezeichen offen bei dir.
Aber ist das nicht vereinbart? Also entschuldige, da merke ich, ich verfolge wahrscheinlich die Vorbereitungen zu wenig aufmerksam.
Es ist vereinbart, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das irgendwie mehr als ein Marketing-Gag sein wird. Na, da bin ich zuversichtlich. Skifahren hat schon noch irgendwie mit Gletscher, mit Sonnenbrand oder vielleicht sogar mit Erfrierungen zu tun.
Also, ja, aber wenn es zur Indoor-EM, WM, was auch immer, kommt, da glaube ich, schalte ich auch einmal ein. Also vielleicht nur einmal, aber sehen möchte ich es schon.
Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht.
Wenn wir schon beim Schimpfen über die Golfstaaten sind, ziehen wir noch eine Geschichte heraus, die mein Kollege Jochen Habich mit einer Freude geschrieben hat, weil es einfach wirklich spannend ist. Ein Kärntner macht jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Karriere, und zwar als Flüchtiger. Nicht als Flüchtling, möchte ich betonen, sondern Flüchtige. Also da feiner semantischer Unterschied.
Ja.
Ja, die anderen, die Flüchtigen, die sind schon kriminell. Um jetzt den Schmäh von der Fraktion, die uns wahrscheinlich eh nicht so intensiv hört, einmal den wegzunehmen. Aber ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Der junge Mann hat gemeinsam mit seiner Klagenfurter Bande, wie sich das Ganze auch tatsächlich im Gerichtsakt nennt, zigtausenden Menschen mit Krypto-Betrügereien zigtausende Euros rausgezogen. Soweit so gut, die ganze Geschichte, falls Sie sie nachlesen wollen, stelle ich Ihnen in die Shownotes. Dann gab es aber einen Plot-Twist in der ganzen Angelegenheit. Der Mann hat dann irgendwann eine Fußfessel bekommen, hat dann aber beschlossen, naja, das gefällt mir nicht mehr so mit der Fußfessel in diesem Land bleiben, hat deswegen angefangen Interviews zu geben, hat deswegen auch eine Webseite aufgesetzt, wo er angekündigt hat, er wird wieder Krypto-Geschäfte machen. Ist deswegen die Fußfessel losgeworden, durfte dann in Haft gehen, hat dann um einen Hafturlaub angesucht und konnte dann in diesem Hafturlaub, weil er da keine Fußfessel mehr hatte, einfach über Serbien nach Dubai türmen. Seinen Pass hat er übrigens nie abgeben müssen bei Haftantritt, was auch ein bemerkenswerter Umstand ist, aber ja, ist halt einmal so. Ja, aber ich finde das beeindruckend. Also beim Krypto-Ding hat er auch einen kriminellen Plan, da hat er mutmaßlich auch einen kriminellen Plan dahinter gehabt. Und der Kerl ist noch nicht einmal 30 Jahre. Also da tun sich so viele Fragen auf. Vor allem auch, warum geben Menschen, so einen jungen Menschen, der damals ca. 22, 23 Jahre alt war, Geld und glauben, ja, die Rendite von 9% am Tag, das wird der mir checken.
Ja, ich meine, es kommen viele Dinge zusammen. Vielleicht, dass er noch nicht so alt ist, ist in dem Fall vielleicht ein Vorteil, weil es gibt ja, also nicht nur im Leistungssport, sondern auch Schach, Mathematik zum Beispiel, da die Spitzenleistungen erbringen die meisten vor 30. Und vielleicht ist es bei Kryptobetrug auch so. Also müsste man mal eine Statistik anschauen von erfolgreichen Kryptobetrügern und das mit ihrem Alter abgleichen. Interessante These, die ich gern der Wissenschaft zur Diskussion freistelle. Und vielleicht was Positives auch gleich zu sagen, dass all das aus Klagenfurt möglich war, zeigt doch, dass die Digitalinitiativen der letzten Jahrzehnte erfolgreich waren und ultraschnelles Glasfaser-Internet auch in Klagenfurt offenbar wirklich kein Problem mehr ist. Mir gefällt natürlich also der Move, dass er es darauf angelegt hat, wieder in Haft genommen zu werden, damit er die Fußfessel los wird, der ist schon sehr clever. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich das schon mal in einem Film gesehen habe. Also es ist eine gute Anregung für Drehbuchautoren. Wobei, wie er es hingekriegt hat, aber ich nehme an, da wird vorher Sorge dafür getragen worden sein, dass den Boss nicht abgibst, wenn du alles andere abgibst. Das finde ich auch eine interessante Frage, von der ich hoffe, dass irgendwann mal noch eine Antwort daherkommen wird. Weiß man irgendwas?
Ja, wie gesagt, mein Kollege Jochen Habich recherchierte ja doch intensiv, würde ich jetzt einmal sagen. Und der Punkt war relativ einfach. Ich zitiere aus dem Text: Bei Haftantritt hat der Klagenfurter seinen Pass nicht abgegeben, wie eben uns der Anstaltsleiter bestätigt hat. Denn im Unterschied zu allen anderen Dokumenten, Verwahrnissen und Zahlungsmitteln, die abgenommen und genauesten aufgezeichnet wurden, hat er den einfach nicht mitgehabt.
Ah ja, und dann sagt man, na ja, gut, wenn du schon da bist, dann ruck halt ein.
Ja, ich hatte zu einem Zeitpunkt auch noch keinen Hafturlaub beantragt gehabt. Also man, vielleicht ist man ja wirklich da noch manches Mal, und das muss man ja auch sagen, weil du ständig mit Knackis zu tun hast, dass du da noch so ein positives Menschenbild hast, dass du nicht alle Dokumente abnimmst oder denkst, du bleibst jetzt hier bei uns und willst ein Startup sitzen. Ist ja auch schön, dass du dir in diesem Job dieses Menschenbild positiv bewahren kannst. Ich schon ja, für Journalismus schon nicht.
Die anderen sind vielleicht kann man dann auch sagen, nein, ich würde das Handy gern mitnehmen, da sind Fotos von meiner Familie drauf. Und dann sage ich, naja, gut.
Josef, Maria und Josef.
Lingua latina iam no est lingua officialis preferenda in Vaticano. Sie werden es ja schriftlich verstanden haben, weil Sie natürlich auch die gleiche Bildungsstandard wie der Thomas haben. Die lateinische Sprache ist nicht mehr die offizielle Sprache im Vatikan. Und jetzt hat es in den letzten Jahren natürlich relativ viele Anlässe gegeben für die eine oder andere kritische Katholikin und den kritischen Katholiken, der Kirche den Rücken zu kehren. Da hat es vielleicht Missbrauchsskandale gegeben, da hat es vielleicht Punkte geben, wie der jeweilige Pontifex sich zur gleichgeschlechtlichen Ehe, Abtreibung, sonst irgendwas geäußert hat, dass man die Kirche verlassen wollte. Und jetzt muss ich sagen, da hat man auch den konservativsten Geistern noch einmal einen Grund geben, sich über die Kirchen aufzuregen und zu sagen, Freunde, so geht's doch nicht. Man hat von dieser jahrtausende alten Sprache Abkehr genommen. Es ist erschütternd, oder?
Ja, ich finde es extrem unsportlich. Möchte aber korrigieren, dass ich ausschließlich über Asterix Latein im Wesentlichen verfüge. Aber ich denke, eine Organisation wie die katholische Kirche, die eigentlich ja nur aufgrund von Traditionen irgendwie Konsistenz behält, also dass die Messen nicht mehr auf Latein sind, gut, damit hat man sich abgefunden, auch nicht alle. Also es ist ja zum Beispiel, vor ein paar Jahren war es noch so, ich vermute, es ist immer noch so, also in der Wiener Karlskirche wird immer noch, obwohl das eigentlich kirchenrechtlich nicht erlaubt ist, regelmäßig die lateinische Messe gelesen. Und da sind die Lefebristen, das war ein abtrünniger französischer Bischof, der nach dem Zweiten Vatikanum praktisch, ich glaube, aus der Kirche ausgeschlossen wurde, aber sozusagen weltweit Anhänger. Ewald Stadler ist, glaube ich, auch ein regelmäßiger, wenn sich die Älteren noch erinnern, regelmäßiger Besucher der lateinischen Frühmesse gewesen. Aber ich sage jetzt einmal, ein Unternehmen, ein Unternehmen ist wahrscheinlich despektierlich, eine Organisation wie die Kirche, wenn die dann solche Standards absenkt, dann weiß ich nicht, dann wird das irgendwann doch eine Firma, wo man sagt, naja, aber das Kundenservice könnte besser werden und warum gibt es keine Rabattmarken und so. Also das ist ein slippery slope, wie man auf Englisch sagt. Also das wird, das eigentlich erinnert es mir ein bisschen daran, dass bei der Aufnahme bei der österreichischen Polizei die Fitnesstests abgesenkt wurden, weil ja zu wenig Leute die Standards mittlerweile mitbringen. Und ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Also als ehemaliger Ministrant sage ich non.
Ja, und falls Sie sich gefragt haben, was Slippery Slope auf Lateinisch heißt, Lubrico Fastigio. Damit das jetzt auch geklärt ist.
Das hat ja gleich einen ganz anderen Sound, sagen wir es ehrlich. Ja, wobei ich vielleicht, das ist eine interessante Frage, weil Benedikt Weismar konnte auf Latein konversieren, also der hat das flüssig gesprochen.
Ja.
Franziskus weiß es schon immer und vielleicht kann der Arme nicht gescheit Latein.
Ich meine,
die Amerikaner sprechen ja Latein auch wirklich mit einem sehr harten amerikanischen, nicht nur Akzent, sondern die sprechen einfach anders aus, wenn man davon ausgeht, dass die Vokale so ähnlich sind wie heute noch im Italienischen, dann sind die Amerikaner jedenfalls eine bastardisierte Form des Lateinischen. Und vielleicht kann er das nicht und das nervt ihn. Vielleicht ist ihm das unangenehm, wenn er im vatikanischen Supermarkt sich ein Snickers mitnimmt und dann halt die Kassierin, der Kassier ihn auf Latein fragt, ob er ein Sackerl braucht und er weiß genau, weiß nicht genau. Ja, also vielleicht ist das der Hintergrund.
Ich glaube schon, dass es wirklich gut können müsste, weil er hat mit einem Bischof, ich mag ihn jetzt nicht outen, welcher es war, mal über Papa Leo, hat er ihn genannt, über Papst Leo gesprochen und der hat ihn als Gringo bezeichnet, weil er so fließend Spanisch spricht und wenn du wirklich in der Dimension Spanisch sprichst, wie das Papst Leo macht, also da mache ich mir keine Sorge, dass dann der Sprung zurück ins Lateinische, würde ich jetzt sprachgeschichtlich sagen, der wird ihm schon gelingen.
Und wenn er Latein mit einem spanischen Einschlag spricht, kann das vielleicht die Kirchen in Südamerika ihm näher bringen?
Ja, vielleicht. Und ansonsten der letzte oder der prominenteste Papst, der Latein mit einem spanischen Einschlag gesprochen hat, war Borgia. Also da hat die Kirche dann auch wilde Entwicklungen genommen. Hoffen wir, dass es nicht das wird.
Obwohl kurzweiliger war es damals, wenn man jetzt so Religion aktuell regelmäßig hört, wenn man am Nachmittag wie eins rennen hat, da wären so irgendwelche Borgias oder Medici schon wieder Also aus dem Blickwinkel der Kurzweil eine begrüßenswerte Änderung.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
Wenn wir schon bei Borgia und Medici sind, kommen wir zu einem anderen Typen, wo das mit dem Sittenverfall auch nicht viel weiter her ist. Donald Trump. Das war jetzt ein guter Übergang, merke ich, gell?
Yes.
Ja, der ist ja gerade dabei, einen Friedensplan für die Ukraine verhandeln zu lassen. Gab da 28 Punkte mal, die Wladimir Putin mir übermittelt hat, die dann auf der Herr Witkow durchaus in Ordnung gefunden hat. Die europäischen Verbündeten der Ukraine haben jetzt da ein bisschen eine andere Ansätze gewählt. Das heißt, es wird aktuell noch verhandelt. Was ich in dem Zusammenhang spannend finde und was ich Ihnen auch gerne als Link in die Shownotes hängen möchte, ist eine grafische Darstellung des Magazins Katapult. Das hat nämlich wirklich anschaulich dargestellt, das bisschen Land, das die Ukraine da abtreten soll, wie viel Land wäre denn das, wenn man es übersetzt in andere europäische Größenordnungen? Und da ist mal drauf gekommen, wenn man das bisschen Land der Ukraine, wo sie nicht so streiten sollen und so, mal auf Österreich ummünzt, dann wäre das einmal ganz Österreich plus dann noch einmal Salzburg, Tirol und Kärnten. Und das ist dann doch nicht so klein.
Nein, es ist nicht so wenig, muss man sagen. Wobei ja bei dem Friedensplan, ich glaube, das steht ja mittlerweile fast aus der Streit, dass der amerikanische Vorschlag direkt aus dem Russischen übersetzt worden ist.
Ja.
Also da gibt es so diese linguistischen Befunde, dass da Satzkonstruktionen drinnen sind, die im Englischen zumindest extrem ungewöhnlich wären, aber im Russischen absolut geläufig. Also das heißt, der Kreml hat ein 17 oder 18 Punkte Programm aufgesetzt. 28, Verzeihung. Das ist dann im Weißen Haus durch Google Translate durchgelaufen und als amerikanische Friedensinitiative präsentiert worden. Und da gibt es, man soll nicht zu früh hoffen, aber da gibt es sogar innerhalb der Republikanischen Partei, die ja wirklich zu hündischem Gehorsam abgerichtet wurde in den letzten Jahren, doch Widerstand, weil eigentlich so ganz gestandene, alte, Rechtskonservative, das eigentlich auch nicht so super finden, dass man von Russland die Außenpolitik einfach nur übermittelt kriegt. Also das ist schon sehr nah an einer Amazon-Bestellung eigentlich gewesen. Die schicken die Bestellung, dann kriegen sie es geliefert. Aber es ist ja noch nicht ganz durch. Und ja, wir brauchen jetzt den alten Suppentopf mit den Verstrickungen Donald Trumps mit Russland nicht nochmal aufwärmen, aber vielleicht weisen wir darauf hin, dass er noch dasteht und auch noch nicht ausgekühlt ist.
Ja, vielleicht heißt ja nächste Woche dann schon Lea Iacta Est. Magst du übersetzen?
Ja. Der ist es nicht, weil irgendwas hat es da, weil ich habe es ja nicht gelernt, aber die, also übersetzt jetzt nochmal mit die Würfel sind gefallen, aber ist es, ich glaube, irgendwer hat nochmal gesagt, eigentlich ist es eine Singularkonstruktion oder der Würfel. Genau. Und eigentlich ganz korrekt müsste es nochmal anders sein. Aber da bewege ich mich weit oberhalb meiner linguistischen Gehaltsklasse.
Ja, also eigentlich wäre es ja. Aber da werden jetzt die Leute auf Spotify noch sicherlich ganz, ganz gern mitdiskutieren. Ich würde sagen, lassen wir das offen für die Shownotes, dann haben wir eine Woche lang Spaß darin, wie darüber diskutiert wird, wo jetzt wirklich da die linguistische, semantische, ganz feine Linie zu ziehen ist. Deswegen sagen wir schon gar nichts mehr, sondern überlassen Sie jetzt quasi Ihrem eigenen Schicksal, bis wir nächste Woche wieder für Sie da sind und wieder ein bisschen in die Welt blicken werden, natürlich noch absolut euphorisiert von diesem Fußballnationalteam.
Ja, wobei eines möchte ich noch ankündigen, eine kleine Kleinigkeit zu Wladimir Putin. Ich bin auf ein erstaunliches und sehr oft vervielfältigtes Bilddokument gestoßen. Da habe ich einen Facebook- und Instagram-Mini-Video dazu gemacht und das schicke ich dir, dann verlinken wir das auch in den Shownotes.
Oh ja, da bin ich selber schon gespannt drauf. Ich habe es gestern gesehen, konnte allerdings meine Kopfhörer nicht einschalten. Ich glaube nur, es ist lustig und ich habe es vergessen, heute in der Früh nachzuschauen. Also ich werde das jetzt gleich mal als nächstes machen. Sie sollten es auch machen. Es steht der Link dazu in den Shownotes. Ich sage dann nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Ich sage danke.
Und danke dem Nationalteam natürlich.
Ganz besonders dem U17. Nothing.
U17, ja, ja.
U17, Nationalteam. Ja, bitte, Vasio. Gratuliere.
Tschüss und schleicht euch.